Radio M im Gespräch.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio M im Gespräch. Ich bin Gerrit Mattis und ich sag mal Entschuldigung, denn darum geht es. Wo man früher formvollendet und zurückhaltend um Verzeihung gebeten hat, reicht heute ein dahingeschnoddertes Entschuldigung. Keine umständliche Bitte mehr mit dem Risiko, dass sie einem verwehrt wird. Das erledigt man mit einem lässigen Entschuldigung und entschuldigt sich kurzerhand selbst. Ist das jetzt die Haarspalterei eines Sprachwissenschaftlers, wenn man so etwas kritisiert? Oder ist das tatsächlich der Verfall der Sitten? Helfen, diese Frage zu klären, wird uns Pastor Matthias Walter. Hallo Matthias.
Hallo.
Der US-amerikanische Publizist Norman Vincent Peale hat es mal so formuliert, das Aussprechen einer Entschuldigung ist keine Demütigung, sondern ein Zeichen von Reife. Matthias, ist das so, dass wir es automatisch mit reifen Menschen zu tun haben, wenn jemand Entschuldigung sagt?
Na, vermutlich nicht, denn so locker wie ein Entschuldigung dahergesagt wird, wäre die Welt ja voller reifer Menschen. Und das glaube ich einfach nicht. Mir ist erst kürzlich ganz besonders aufgefallen, wie schnell manchen das Entschuldigung über die Lippen geht. Ich fahre oft mit der Bahn und im vergangenen Winter hatten Dutzende Züge Verspätung und viele Leute haben ihre Anschlüsse verpasst. Die Zugbegleiter und Ansager entschuldigten sich am laufenden Band. Wir bitten die Verspätung und die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
Aber das ist doch nicht schlecht. Oft heißt es ja gerade mal, wir bitten um Ihr Verständnis oder sogar vielen Dank für Ihr Verständnis, als ob ich Verständnis hätte. Das wird einfach mal floskelhaft vorausgesetzt.
Ja, so ist das mit den Entschuldigungen ja auch. Es gibt echte und unechte. Es gibt ehrlich gemeinte und solche, die nur Floskeln sind. Ich glaube, wir haben ein gutes Gespür dafür, was echt ist und was unecht. Das spielt dann auch eine entscheidende Rolle dabei, wenn ich zum Beispiel mit dem Zug 2 Stunden verspätet ankomme und meinen Geschäftstermin platzt und die Bahn einfach nur um Entschuldigung bittet.
Sollen wir also besser zurückkehren zur alten Schule des unterwürfigen Bittens um Verzeihung? Denn wenn ich dich richtig verstehe, gehen dir doch vor allem diese dahingesagten Floskeln mächtig gegen den Strich.
Ich denke, eine Kultur der Entschuldigung hat nichts mit Unterwürfigkeit zu tun oder gar mit Heuchelei. Mich hat sehr nachdenklich gemacht, was ich vor ein paar Monaten erlebt habe. Ich hatte an mehrere Kollegen E-Mails geschickt und dabei etwas geschrieben, was einfach falsch war. Ich habe das bald gemerkt und dann ganz schnell eine E-Mail hinterhergejagt, in der ich mich entschuldigt habe. Das Verrückte war, die erste Mail hat kaum einer zur Kenntnis genommen. Niemand hat reagiert. Erst als ich schon im Betreff das Wort Entschuldigung geschrieben habe, wurden die Kollegen offenbar hellhörig.
Woran hast du das gemerkt?
Die meisten haben zurückgemailt und gesagt, ist doch gar nicht so schlimm. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ich fand faszinierend, dass das Wort Entschuldigung so etwas auslöst. Wenn sich jemand entschuldigt, fällt das offensichtlich auf. Und wenn er es ernst meint, erst recht.
Das ist doch eigentlich ein ganz schönes Beispiel dafür, dass eine Entschuldigung eine doch ganz angenehme Angelegenheit ist, theoretisch zumindest. Denn praktisch geht es uns ja in der Regel doch anders. Statt einen Fehler zuzugeben und uns zu entschuldigen, ist unser erster Impuls doch vertuschen, abstreiten, schönreden, herausreden. Und je schlimmer es ist, desto mehr flüchten wir uns mit diesem einen Ziel. Hauptsache ein anderer ist schuld. Oder eben die Umstände.
Das ist typisch Mensch. Sogar die Bibel sagt, das ist typisch. Gleich auf den ersten Seiten der Bibel passiert es ja. Gott erwischt Adam und Eva im Paradies bei einem riesigen Fehler. Sie haben die Früchte von einem Baum gegessen, der für sie tabu war. Als Entschuldigung weist Adam die Verantwortung weit von sich und schiebt sie Eva zu. Also wendet sich Gott Eva zu und die reicht die Schuld erneut weiter und sagt, die Schlange ist schuld, sie hat mich zum Essen verführt.
Naja, typisch Mensch ist er doch, dass es sich dabei um den ersten Akt der freien Menschheit handelt, wie manche sagen, nämlich Adam und Eva tun etwas Verbotenes und versuchen damit umzugehen. Sie trennen zwischen sich und der Tat und machen damit klar, der Mensch und seine Taten sind nicht identisch.
Das ist erst auch mal richtig und wichtig und entspricht ja auch einem der wichtigsten christlichen Grundsätze. Gott liebt den Sünder, aber nicht die Sünde.
Allerdings, diese Trennung hat Adam und Eva nicht sehr viel geholfen. Getrennt hat Gott sich trotzdem von ihnen und sie aus dem Paradies geschmissen. Haben die beiden bei der Fehlerbewältigung etwas falsch gemacht oder war nach dem Tabubruch eben einfach nichts mehr zu machen?
Nun, das ist natürlich Spekulation. Ich weiß nicht. Ich denke, der biblischen Paradiesgeschichte geht es hier eher um die Folgen menschlicher Freiheit. Zum Menschen gehört es, dass er schuldig wird. Die Frage ist aber dann, wie gehen wir damit um, wenn wir einen Fehler gemacht haben?
Und deine Antwort lautet, entschuldige dich ehrlich und echt. Wenn's aber so wäre, hätten Adam und Eva ja noch eine Chance gehabt, im Paradies zu bleiben. Vermutlich ist das aber ein bisschen einfach. Gehen wir etwas systematischer vor. Was bedeutet das Wort entschuldigen? Woher kommt es?
Also im Mittelhochdeutschen kommt das Wort schon vor. Entschulden oder entschuldigen bedeutet da so viel wie lossagen oder freisprechen. Schuld ist hier also etwas Äußeres, etwas, das einem Menschen anhängen kann, das man aber auch von ihm lösen kann. Genauso das Wort Schuld. Ursprünglich ist es das Substantiv zu sollen. Das bezeichnete einfach nur die rechtliche Verpflichtung zu einer Leistung. Aber schon bald ist mehr draus geworden. Zur Schuld kam die Unschuld, zur juristischen Ebene kam die moralische und Unschuld bedeutet Reinheit und Unverdorbenheit. Aus Schuld wurde dann statt sachlicher Verpflichtung etwas Schmutziges, Verwerfliches geradezu.
Und deshalb fällt es uns dann auch so schwer, uns zu entschuldigen. Schließlich müssen wir dann mit diesem Schmutz uns auseinandersetzen. Und wenn ich mich dann ehrlich und echt entschuldige, ist das etwas sehr Persönliches. Da befinde ich mich in erster Linie auf der Beziehungsebene. Und dass ein nur so dahergesagtes Entschuldigung uns so stört, liegt doch genau daran. Da täuscht einer die persönliche, die Beziehungsebene vor, obwohl es ihm völlig egal ist.
Genau das ist es, was mich an den Bahnansagen auch so stört. Ich soll Verständnis haben für die Deutsche Bahn und ihr die Entschuldigung gewähren. Mich treffen die Folgen der Verspätung ganz persönlich. Für die Bahn ist das aber höchstens wirtschaftlich ärgerlich. Und dann soll ich auch noch ganz persönlich Verständnis aufbringen, ihr sozusagen die Absolution erteilen. Erst macht sie mir ein Terminproblem und dann habe ich auch noch den schwarzen Peter, sie von ihrem Fehler zu befreien.
Moment, da hätte ich aber dann zwei Einwände. Erstens, solange die Bahn um Verständnis oder Entschuldigung bittet, kann ich es ihr doch auch einfach verwehren. Ich habe für manche Verspätung nämlich überhaupt kein Verständnis. Und zweitens ist doch genau das Wesen des Entschuldigens, dass ich mich nicht selbst befreien kann von meiner Schuld. Es kann nur der, an dem ich schuldig geworden bin. Von demjenigen fordere ich dann auch nicht, dass er meine Bitte um Entschuldigung annimmt. Ich hoffe es aber, dass er es tut. Denn was bleibt mir auch anders übrig? Welche Alternative hat die Bahn denn?
Trotzdem gibt es noch einen Unterschied zwischen einer echten persönlichen Entschuldigung und diesem Dahinsagen, das mehr ein Herausreden ist, eben eine Floskel. Übrigens gibt es dazu auch wissenschaftliche Untersuchungen. Danach gibt es zwei Hauptentschuldigungstypen. Das Englische hilft hier weiter. Es gibt die Excuses und die Apologies. Excuses ist eine gesellschaftlich akzeptierte Form, mit Worten ein image-schädigendes Verhalten zu kaschieren. Wir lösen uns von dem Fehler, indem wir ihn entweder anderen unterschieben oder es bei den Worten belassen. Deshalb hat jemand ein solches Verhalten auch als eine Maskerade auf der Suche nach Gnade genannt. Apologies dagegen sind mit wirklichen Gefühlen verbunden, wie Scham oder Reue. Wissenschaftler sagen, entscheidend ist der Grad der Verantwortung, die wir für unsere Taten übernehmen. Und ob es konkrete Schritte der Wiedergutmachung gibt. Im Rechtswesen ist das ja sehr entscheidend. Ein Angeklagter, der seine Schuld abstreitet, wird schwerer bestraft als der, der sie eingesteht.
Das heißt, je weniger ich eine Tat von mir trenne und damit umso mehr die Verantwortung für mein Handeln übernehme, desto echter wird dann meine Entschuldigung. Andersherum, nur wenn ich meine Schuld nicht selbstherrlich von mir trenne, sondern zu ihr stehe, habe ich eine Chance, dass der andere mich auch von ihr löst, dass meine Entschuldigungsbitte angenommen wird, dass echte Wiedergutmachung geschehen kann. Und damit sind wir ja jetzt erst recht bei dem Punkt, den ich vorhin schon ins Spiel gebracht habe. Die Frage nach dem Entschuldigen ist eine Beziehungsfrage. Wir brauchen ein Gegenüber, müssen den anschauen, an dem wir schuldig geworden sind und auf seine Entscheidung warten. Ist er oder sie bereit, meine Entschuldigung zu akzeptieren?
Genau, eine Kultur der Entschuldigung beruht auf Gegenseitigkeit. Das jedenfalls ist auch die Überzeugung, die in der Bibel zu finden ist. Schuld muss abgenommen werden. Vertuschen hilft nichts, das macht sogar nur krank. Und dazu brauche ich zunächst überhaupt mal gar nicht Gott. Das funktioniert auch und zuerst unter uns Menschen. Man könnte sogar so weit gehen, nur wer schon erlebt hat, wie seine Entschuldigung angenommen worden ist und er also wirklich entschuldigt wurde, kann andere entschuldigen, kann die Bitte eines anderen um Entschuldigung annehmen.
Aber da muss man doch fein unterscheiden. Zum einen die Gegenseitigkeit, dass der Schuldige den in den Blick nimmt, dem er etwas angetan hat. Auf den geht er zu und hofft, dass er auch einen Schritt auf ihn zu macht. Zum anderen braucht es eine Grunderfahrung, wie das ist, wenn meine Entschuldigung angenommen wird. Die Erfahrung, wie frei das macht. Wenn ich diese Erfahrung gemacht habe, weiß ich, wie wichtig es auch für andere ist, dass sie ihnen vergebe.
Jesus hat mal in einer Beispielgeschichte etwas dazu gesagt und klargestellt, dass die Bereitschaft zur Vergebung wesentlich ist, um selbst Vergebung zu erhalten. Ein König erlässt einem seiner Untertanen die großen Schulden, die er hat. Doch kaum hat der Mann den Palast verlassen, trifft er auf der Straße einen, der ihm ein klein wenig Geld schuldet. Unbarmherzig nötigt er seinen Schuldner zur Rückzahlung. Er lässt ihn, weil er nicht bezahlen kann, sogar ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld beglichen hat. Diese harte Haltung wird dem König zugetragen und dieser lässt den Mann schwer bestrafen. Und Jesus zieht folgendes Fazit: So wird euch mein Vater im Himmel auch behandeln, wenn ihr euren Mitmenschen nicht von Herzen verzeiht.
Demnach gibt es eine christliche Pflicht, von Herzen zu vergeben. Verstehe ich das richtig? Das klingt doch ziemlich merkwürdig, nein, sogar widersprüchlich. Pflicht und Herzlichkeit sind zwei Dinge, die doch so gar nicht zueinander passen. Pflicht heißt zu tun, was getan werden muss. Und es ist ja gerade ganz egal, wie ich mich ganz persönlich dabei fühle. Herzlichkeit dagegen ist persönliche Zugewandtheit pur. Wie passt denn das zusammen? Was mache ich, wenn ich einfach nicht verzeihen kann? Manches geht ja zu tief oder über meine Kräfte hinaus. Verlangt Gott etwa ein Verzeihen um jeden Preis?
Das ist schwer zu beantworten. Ich würde sagen, ja, verzeihen sollte bis zum Äußersten gehen, aber ich denke, wenn es mir nicht gelingt, falle ich trotzdem nicht heraus aus der Gnade Gottes. Es gibt einfach Umstände, bei denen mir das Verzeihen sehr, sehr schwer fällt. Für mich ist es wichtig, dass der jüdisch-christliche Glaube quasi ein Ventil vorsieht für solche Fälle. Paulus schreibt an die Christen in Rom: Nehmt keine Rache, holt euch nicht selbst euer Recht, sondern überlasst das Gericht Gott. Er sagt ja in den Heiligen Schriften: Ich bin der Rächer, ich habe mir das Gericht vorbehalten, ich selbst werde vergelten.
Aber um Rache geht es doch gar nicht, sondern um das Gegenteil. Darum, dass etwas wieder in Ordnung kommt. Nur weil ich nicht in der Lage bin zu vergeben, ist ja noch lange nicht Rache der einzig andere Ausweg. Die Geschichte, die Jesus da erzählt, funktioniert meiner Meinung nach doch auch etwas anders, als du es jetzt verdeutlicht hast. Es geht doch gerade nicht darum, dass meine Bereitschaft zu vergeben bestimmt, ob Gott mir vergibt. Das wäre Glaubensmathematik und die persönliche Beziehungsebene wäre wieder außen vor, von der du ja auch gesagt hast, auf die kommt es an. Wird nicht vielmehr so herum ein Schuh daraus? Der Mann in der Geschichte hat die persönliche Tragweite, die Herzlichkeit dieses Königs und damit die Beziehungsebene der Vergebung gar nicht erkannt. Für ihn ist das nüchtern sachlich irgendeine Rechnung, die beglichen worden ist, mehr nicht. Und daraus folgt dann sein herzloses Schuldeneintreiben. Drehen wir es um: Wenn mir die persönliche Tragweite klar wird, mit der mir Gott aus herzlicher Liebe alles vergibt, dann kann ich aus dieser Erfahrung heraus auch dem anderen schwere Fehler verzeihen. Wenn ich es aber bei der Glaubensmathematik belasse, dann habe ich ganz schlechte Karten.
Da hast du natürlich recht. Trotzdem finde ich den Begriff Glaubensmathematik schwierig. Es geht mir nicht um die Aufrechnung von Schuld und Entschuldigung und man treibt das so lange, bis alle Seiten zufrieden sind. Ich denke, du triffst den Punkt. Es geht um die Beziehung, die sich hinter der Entschuldigung verbirgt. Es geht letztlich auch um Vergebung. Und da fällt schon auf, dass es zwar keine mathematische Formel gibt, aber immerhin eine Beziehung, eine Abhängigkeit. Im bekannten Vater Unser heißt es: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das könnte bedeuten, es kommt auf meine innere Haltung an. Je mehr ich um meine eigene Schuld weiß, ich bin ja auch Täter und nicht nur Opfer, umso leichter gelingt es mir, anderen ihre Fehler zu verzeihen. Eine Kultur der Entschuldigung beruht immer auf Gegenseitigkeit und ist letztlich eine Anfrage an mein Selbst und an mein Menschenbild.
In knappen Worten: Beim Entschuldigen kommt es darauf an, den anderen in den Blick zu nehmen, ehrlich und echt zu mir und zu ihm zu sein und darauf zu vertrauen, dass ich ein von Gott entschuldigter Mensch bin, dem vergeben wurde und der deshalb dann auch vergeben kann. Herzlichen Dank, Pastor Matthias Walter, denn damit sind wir am Ende unseres Gesprächs über das Entschuldigen. Danke Ihnen fürs Zuhören. Wenn Sie wollen, hören wir uns in 2 Wochen wieder. Ich bin Gerrit Mattis. Bis dahin. Tschüss.
Radio M im Gespräch ist ein kostenloses Podcast-Angebot der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Weitere Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite radio-m.de.